Tut mir sehr leid, dass meine liebe Gattin heute nicht hier sein kann. Ich hoffe, ihr verkraftet das einigermaßen. Und ich denke auch, das, was ich euch heute mitgebracht habe, passt in den Rahmen, den sie eigentlich sich gedacht hat, auch im Blick auf den ersten Teil des Gottesdienstes, wo es ja um eure persönlichen Erfahrungen und um Texte ging, die euch besonders angesprochen haben. Mein Text zum Ausgangspunkt der heutigen Predigt findet sich in einem der eindrucksvollsten Psalmen Davids, nämlich in Psalm 139, und ich lade euch ein, ihn mit mir aufzuschlagen. Es ist eigentlich nur so eine kleine Fußnote, nicht der gewaltige Text, den wir kennen, sondern eigentlich eine kleine Fußnote. Ich lese ab Vers 15 und 16, so mittendrin, und es ist eine sehr persönliche Bemerkung, die der David da zu Papier bringt. Er schreibt dort: Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Dieser kurze Textabschnitt flashte sozusagen meine kleinen grauen Zellen, als ich vor einiger Zeit in der Tagesschau die Meldung hörte, dass in der Bundesrepublik Deutschland ganz aktuell nach neuesten Erhebungen 6,2 Millionen erwachsene Menschen nicht gescheit lesen und schreiben können. Das hat mich ziemlich umgehauen. 6,2 Millionen Erwachsene. Ich habe mich gefragt, wie kommt man durchs Leben, wenn man nicht gescheit lesen und schreiben kann? Was geht einem da alles verloren, wenn man diese wichtigen Kommunikationsstränge nicht hat? Wenn man kein einziges Buch in die Hand nehmen kann, weil man es nicht versteht. Dass es unterschiedliche Dialekte gibt in unserem großen Land, das ist ja hinreichend bekannt. Wer zum Beispiel Deutsch lernt in München, der lernt das immer mit einem leicht bayerischen Einschlag. Wer Deutsch lernt in Hamburg, der wird niemals verbergen können, dass er es in Hamburg gelernt hat. Wer Deutsch lernt in Dresden, da ist es noch was ganz anderes. Und ich entsinne mich an einen, manchmal nimmt das sehr interessante Formen an. Ich entsinne mich an eine kleine Episode vor Jahren, als ich meinem inzwischen verstorbenen Schwiegervater mal sein Büro aufräumte. Er war ein begnadeter Fahrlehrer, aber ein weniger begeisterter Verwaltungsmann. Und ich bot ihm mal an: Komm, ich setz mich ja mal ein, zwei Abende hin und räume dein Büro auf, und dann habe ich so seine Papiere da, auch so Prüfungsunterlagen in die Hand gekriegt, und an einem bin ich hängen geblieben und ich habe es bis heute nicht vergessen. Das war die erste Frage der theoretischen Fahrprüfung. Die hieß, wenn ich mich recht entsinne: Welche zwei Papiere muss ein Autofahrer unbedingt dabei haben, wenn er sich hinter Steuer setzt? Und die Antwort, die da aufgeschrieben war, lautete, und ich zitiere wörtlich: Führerschein und Vorderschein. Ich muss erst mal überlegen, aber zum Glück bin ich ja so lange mit einer Oberbayerin verheiratet, dass ich das verstanden habe. Führerschein und Vorderschein, das heißt Führerschein und Fahrzeugschein. Ich weiß nicht, ob der Mann die Prüfung bestanden hat. Ich glaube, er hat auch ein kleines Alkoholproblem. Vielleicht konnte er sich deshalb nicht so richtig artikulieren. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Mit der Sprache ist das so eine Sache. Die kann sehr verschieden sein. Und ich weiß sehr wohl, dass es eine Herausforderung ist, wenn jemand aus, meinetwegen aus Flensburg nach Penzberg kommt oder nach Berchtesgaden oder nach Garmisch, da wird es schwierig, sich zu verstehen, rein sprachlich. Aber das mit den Büchern, das beeindruckt mich zutiefst. Und ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, wie man ohne Bücher leben kann, denn das ist unter anderem einer der großen Pluspunkte des Lebens in dieser schönen Stadt, dass es in München eine wunderbare, riesengroße Stadtbibliothek gibt. Und ich besuche sie jede Woche, weil ich ohne Bücher nicht leben kann. Und ich gebe zu, das war schon immer meine größte Schwäche. Als ich in die Schule kam, empfand ich diese ganze Geschichte als total verlorene Zeit. Schon in der zweiten Klasse habe ich überlegt, wie lange es denn wohl noch dauert, dass ich da immer hingehen muss. Und dann habe ich mir überlegt, damit ich es besser aushalte, ich gehe nicht in die Schule, sondern ich gehe ins Parlament, habe ich mir vorgestellt. Ich mit meinem kleinen Täschchen gehe ins Parlament, lümmel mich irgendwo in die Bank, wie die Abgeordneten das auch manchmal machen. Und mit dieser Fantasieszenerie habe ich es dann einigermaßen überstanden. Und das Einzige, wofür ich mich wirklich mit Nachdruck interessiert habe, war Lesen, Schreiben und Politik. Und ich weiß noch, meine liebe Mutter hat ganz viel Erfindungsreichtum aufgeboten. Rechtzeitig, bevor ich mittags aus der Schule kam, die Tageszeitung zu verstecken. Vorlieben sollte erst mal die Schularbeiten machen. Und wenn die Schularbeiten gemacht waren, dann durfte Zeitung lesen. Ich gestehe, ich habe die Zeitung meistens gefunden. Und dann war es vorbei mit der Disziplin. Denn seit ich lesen konnte, habe ich vor allem Zeitung gelesen. Und das war so spannend. Ich habe sie gelesen von der ersten Kopfzeile an, immer die Titelseite mit den neuesten Neuigkeiten aus Washington, aus Bonn, aus damals noch Bonn, ja, im vergangenen Jahrhundert, Jahrtausend, aus Paris, aus Rom, aus Moskau. Es war so spannend. Und ich verstehe sehr gut, dass die Erfindung des Buchdrucks 1440 durch Johannes Gutenberg eine der einschneidendsten Erfindungen der Menschheit war. Das war sozusagen eine Zeitenwende, eine Zäsur. Übrigens auch nicht zuletzt die erste wesentliche Vorbereitung auf die Reformation. Ohne Bücher, ohne die Möglichkeit, das gedruckte Wort weiterzugeben, wäre es sehr schwierig geworden für Martin Luther und seine Leute, ihr Unternehmen durchzuziehen. Heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Bücher wurden weitgehend ersetzt durch E-Books, durch Tablets, durch Sticks, Datensticks. Die unglaubliche Mengen von Daten, ganze Bibliotheken, ja teilweise ist es sogar möglich, alle, wenn man den entsprechenden Raum hat, alle Daten der aktuellen Menschheit auf einem winzigen Datenstick zusammenzufassen. aber ich gestehe, ich lese keine E-Books. Ich brauche das sinnliche Erlebnis von Papier und Druckerschwärze und dem Duft von Büchern, das Blättern. Ich weiß noch, als junger Mensch war es lange, sogar heute noch so, eine ganz wunderbare Sache in den Ferien, mal einen halben Tag in der Bibliothek zu verschwinden und einfach nur die Bücher, ganz verschiedene Bücher in die Hand zu nehmen, zu blättern. Das kann man heute eigentlich nur noch, abgesehen von unseren Bibliotheken, zum Beispiel in den berühmten Klöstern, die alle über eine eindrucksvolle Bibliothek verfügen. Zum Beispiel Melk in Österreich oder Ettal hier bei uns um die Ecke. Und es ist eine ganz besondere Geschichte, wenn man so einen der ganz gewaltigen alten Folianten in die Hand nimmt und ganz vorsichtig mal eine Seite umschlägt. Bücher waren schon immer eine besondere Sache. Und ich finde es deshalb so interessant, dass sie auch im biblischen Zusammenhang immer in sehr speziellen, bei sehr speziellen Gelegenheiten erwähnt werden. Zum Beispiel in Daniel 7, das schlagen wir gerade mal auf, in Daniel 7, das ist sehr interessant, eine prophetische Szene, Daniel 7, 9 und 10, da beschreibt der Prophet Daniel ein Bild, was der Herr ihm gibt, und es heißt dort: Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seiner. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Eine entsprechende Szene finden wir im Neuen Testament dann in der Offenbarung. Und wir spüren schon, das ist eine ganz besondere Geschichte, das ultimative Endgericht. Wenn der Herr zum ultimativen Endgericht ruft, dann werden die Bücher aufgetan. Als Kind habe ich mir oft die Frage gestellt, wie viele Bücher das denn wohl sein müssen, wenn da die Lebensgeschichten aller Menschen, die jemals gelebt haben, dokumentiert sind. Und mancher von uns hat sich vielleicht gedacht, das ist natürlich selbstverständlich, schon damals gedacht, das ist natürlich selbstverständlich nur ein Bild, denn so viele Bücher kann es ja gar nicht geben. Heute können wir mit diesem Bild viel besser umgehen. Denn wenn schon unsere Datenspezialisten hier auf Erden heute die Möglichkeit haben, wie gesagt, auf kleinstem Raum riesige Datenmengen zu speichern und für die Ewigkeit, ganze Bibliotheken für die Ewigkeit festzuhalten. Mausklick und alles ist wieder da. Der braucht keine Massen von Büchern mehr, sondern nur ganz kleine, winzig kleine Einheiten. Und sozusagen, ob tot oder lebendig. Was für ein Feeling. Und da bin ich wieder bei meinem Ausgangstext. Und ich verstehe sehr gut, warum der David so beeindruckt war und diese innere Bewegung auch in seinem Psalm so wunderbar zum Ausdruck bringt. Offensichtlich ist ihm klar geworden, was das bedeutet, dass der Herr, der sich um das ganze Universum kümmert, noch viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Buch, dieses ganz persönliche Dokument richtet, indem er dein und mein Leben, unser kleines, im Weltmaßstab völlig unbedeutendes Leben dokumentiert hat. Dieses ganz besondere Buch, das ihn unter anderem mit uns verbindet. Dieses ganz besondere Buch, in das er hineinschaut, um es bildlich zu sagen, wann immer er an uns denkt. In das er hineinschaut, weil ihm an dieser Verbindung, an dieser Beziehung so viel liegt. Und in diesem Buch ist dokumentiert für alle Zeiten. Wie hat der Daniel es geschrieben? Der David es geschrieben. In diesem Buch waren alle Tage verzeichnet, auch die, die noch gar nicht stattgefunden hatten. Ja, der Herr interessiert sich für uns. Er kümmert sich um uns. Und das nehme ich aus diesem Bild des Buches für mich ganz persönlich raus, dass er jederzeit weiß, welche Sorgen mich bewegen. Dass er jederzeit weiß, mit welchen Themen ich mich beschäftige, was mir durch den Kopf geht. Und dass es nichts gibt, was ihm zu klein oder zu groß ist in meinem Leben, als dass er sich nicht drum kümmern könnte. Und das, ihr Lieben, das ist die eigentliche Botschaft, die mich bewegt, die mich zutiefst beeindruckt, seit ich diesen Text bewusst gelesen habe und immer wieder bewusst auf mich wirken lasse. Der Herr, der die ganze Welt in seinen Händen hält. Er hat immer das Universum im Blick. Und er hält alles fest und zieht seinen Plan durch. Aber der, der die ganze Welt in seinen Händen hält, trägt dich und mich auf seinem Herzen. Das ist eine ganz andere Qualität, ihr Lieben, als wenn wir irgendwo in einem anonymen Buch verzeichnet wären. Das ist so persönlich, das ist so dicht, das ist so emotional, voller Liebe und Barmherzigkeit. Dieses kleine Buch unseres kleinen, unbedeutenden Lebens ist für ihn viel wichtiger als alle Dokumente der Weltgeschichte. Deshalb sage ich es nochmal und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr und ich das niemals vergessen, weil es so total wichtig ist für heute und für morgen und für jeden Tag, den der Herr uns noch schenkt. Er, der das ganze Universum in seinen Händen hält, er trägt dich und mich auf seinem Herzen. Amen. Danke, Herr, für die Botschaft dieses Liedes, was wir eben gesungen haben. Danke, dass wir uns in dir jederzeit geborgen wissen dürfen. Dass unser ganzes Leben in deinen guten Händen am besten aufgehoben ist. Danke, Herr, dass wir, ganz egal was geschieht, wissen dürfen, du bist für uns da. Du trägst uns auf deinem Herzen, du hältst uns fest. Du bringst uns am Ende nach Hause zu dir. Lass uns in dieser Gewissheit, in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht nicht nur heute leben, sondern auch morgen und dann, wenn der Alltag uns wieder in Beschlag nimmt, dann jedem Tag, den du uns noch schenkst. Und haben von Herzen Dank, dass wir ganz sicher sein dürfen, dass es so ist, wie wir gesungen haben, wie wir glauben, wie wir vertrauen. Dass du für uns da bist und dass sich daran niemals etwas ändern wird.